Libratus on Air, der monatliche Talk zum Zeitgeschehen.
Grüß Gott und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Libratus on Air. Das ist unser Radiomagazin in Kooperation mit Libratus Online, der digitalen Wochenzeitung. Die Herausgeberin und Chefredakteurin Gudula Walterskirchen ist wieder zu Gast bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Dankeschön, grüß Gott.
Wir haben eine brandaktuelle Ausgabe online vor uns. Seit gestern sind einige neue Artikel online. Energie ist ein Stichwort, das momentan leider wieder aktueller ist, als wir es uns erhofft haben. Der digitale Energiehunger, das ist ein Stichwort, das jetzt ganz prominent auf Libratus Online zu sehen ist.
Ja, das ist ein sehr interessanter Text. Es wird ja sehr stark propagiert, die Digitalisierung. Also alle Lebensbereiche sollen digitalisiert werden. Manches ist sinnvoll, manches kann man sich überlegen, ist es jetzt unbedingt notwendig, dass man alles nur mehr digital erledigen kann und ist es nicht manchmal auch umständliches analog, aber das ist ein eigenes Feld. Und diese Digitalisierung zeigt sich auch in der Forcierung von künstlicher Intelligenz. Dann sollen dann die Bitcoins, also diese elektronische Währung, dann soll es auch noch den elektronischen Euro geben. Und alle diese Dinge werden propagiert, dass sie das Leben einfacher machen, dass sie neue Möglichkeiten bieten. Das ist ja auch richtig, mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, vor allem beim digitalen Euro. Aber was nicht bedacht wird oder auch nicht gesagt wird, ist, das braucht unglaublich viel Energie. Also wenn man sich überlegt, dass allein die Google-Suchmaschine beziehungsweise die KI, die Google verwendet, die müssen ein eigenes Atomkraftwerk in den USA bauen, weil das so unglaublich viel Energie verbraucht. Also nur jetzt für diesen Bereich KI bei Google. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man jetzt dann alles andere auch noch zunehmend digitalisiert oder diese Streaming-Dienste, ja, das bedenkt man gar nicht, was das alles an Energie verschlingt. Und unsere Autorin, die Daphne Ruby, die auch für Ö1 arbeitet, die hat recherchiert bei Experten und die sagen, dass sich dieser weltweite Strombedarf nur aufgrund der Digitalisierung in den nächsten Jahren, also spätestens bis 2030, und das ist schon in 4 Jahren, verdoppeln wird. Und das sagen sie, das ist noch konservativ geschätzt, es könnte auch noch viel mehr werden. Jetzt kann man sich überlegen, auf der einen Seite sollen wir Energie einsparen, weil wir einfach zu wenig Energie zur Verfügung haben, egal aus welchen Ressourcen. Und auf der anderen Seite eine Verdopplung der Energie nur für diesen Bereich der Digitalisierung. Da fragt man sich, wie soll sich das ausgehen und haben alle anderen Einsparungsideen dann einen Sinn?
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie sich das alles zusammen ausgeht, weil es ist auch ähnlich, wenn man sich jetzt überlegt, die Kriege auf der Welt werden leider mehr und was da an Umweltverschmutzung passiert, was hier passiert, wird nie thematisiert und man soll dann quasi im Vergleich dazu innerstädtisch auf das Auto verzichten und hat dadurch irgendwie einen Beitrag zum Klima gebracht. Und wenn ich mir das jetzt überlege, es gibt ja dann auch so Größenvergleiche, dass Bitcoin so viel verbraucht wie ganze Länder, nur dass das System hält. Mhm. Wie kann man so etwas argumentieren?
Man kann es eigentlich nicht argumentieren. Also ein Beispiel ist, weil Sie die Haushalte hernehmen, Irland hat ja einen guten Wirtschaftsaufschwung genommen, unter anderem, weil sie sehr stark auf Steuererleichterungen gesetzt haben, aber b auch, indem sehr viele internationale Konzerne, wie eben zum Beispiel auch Google und andere, ihre Rechenzentren dort haben. Und mittlerweile ist es so, dass aktuell mindestens 20% des gesamten Energiebedarfs von Irland, also alles inklusive produzierende Betriebe und Haushalte, alles zusammengenommen, nur in diese digitalen Rechenzentren läuft. Das heißt, die müssen jetzt ein Kabel legen nach Frankreich. Dort werden die Atomkraftwerke, die eigentlich schon hätten geschlossen werden sollen oder langsam abgeschaltet, weil sie halt schon so alt sind, prolongiert. Das heißt, die laufen weiter. Also Stichwort Umwelt. Also hier haben wir das Atomkraftthema wieder. Also das heißt, ohne Atomenergie wird es sowieso nicht gehen. Und von der haben wir auch noch zu wenig. Insgesamt passen diese Dinge überhaupt gar nicht zusammen. Auch natürlich klar die Umweltfrage. Also in den 70er Jahren, als wir ja auch eine Energiekrise hatten, da wurde man ja auch trainiert aufs Energiesparen. Nicht? Die berühmte Schalte bitte das Licht aus, wenn du aus einem Raum gehst. Das haben ja viele noch immer verinnerlicht, obwohl heute stellen sich die Dinge anders, dadurch die energiesparenden Leuchtstoffe. Aber insgesamt haben wir als Generation das noch dermaßen implementiert bekommen, dass Energieverschwenden ist quasi ein No-Go. Und heute tut man so, naja, Hauptsache es ist Strom, weil Strom ist ja sauber und dann verströmen wir das in alle Richtungen und das kann sich nicht ausgehen. Also man muss das als Ganzes sehen und ich glaube, es ist auch eine gute Gelegenheit, Digitalisierung an sich einmal zu hinterfragen. Ist es unbedingt notwendig, dass ich einen elektronischen Ausweis habe? Wieso genügt nicht der, den ich immer schon eingesteckt habe? Ja, das zwingt nämlich dann alle Leute, dass sie sich ein Handy nehmen müssen. Das kostet ja wieder viel Geld. Das muss man sich ja mal leisten können. Ja, dann musst du das immer mit dir rumschleppen, auch bei der Jugend, die ja kein Handy verwenden sollen. Wenn der Schülerausweis, wie es jetzt von der Politik gewünscht ist, jetzt digital erfolgt, dann ist womöglich der Akku leer. Oder was machen wir bei einem Stromausfall? Was machen wir bei einem Terroranschlag oder einem auch nur technischen Problem in einem Energieversorgungsunternehmen? Dann steht das ganze Leben still, inklusive der Supermärkte, der Gerichte, alles. Ja. Also ich denke, hier ein bisschen zu überlegen, ob nicht das Analoge in manchen Bereichen doch sinnvoll ist, weiterzuführen und nicht alles unter dem Schlagwort Digitalisierung voranzutreiben, wäre vielleicht auch vor dem Hintergrund der Energiekrise und des Energiebedarfs eine gute Gelegenheit.
Sagt Gudula Walterskirchen, sie ist Chefredakteurin und Herausgeberin von Libratus Online. Krieg ist schon zweimal thematisiert worden heute in unserer Sendung. Leider setzen wir mit diesem Thema auch fort. Es geht in dem Fall jetzt um die Ukraine und um Geld, mit dem dieses Land gestützt werden soll, unterstützt werden soll. Der Ukraine-Kredit, das ist ein Problemfeld, das nicht nur durch ein Land besonders erschwert wird, sondern überhaupt mehrere Fragen offen lässt.
Also es ist ja allgemein so, dass man sagt, also die Ukraine braucht Geld, damit sie weiter existieren kann und dass sie sich weiter verteidigen kann. Das war ja auch auf dem EU-Gipfel jüngst das Thema. Ein Land, konkret Ungarn, wir können es ruhig benennen, Orban sagt, er stimmt da nicht zu, es müssen ja alle zustimmen. Und jetzt ist die Diskussion dermaßen, dass man sagt, Orban, ja, ganz schrecklich, weil er will der Ukraine kein Geld mehr geben und dann geht es zugrunde, weil bis April braucht es das, sonst geht sich der Staatshaushalt nicht mehr aus. Was allerdings dahinter steht, wird überhaupt nicht mehr besprochen, nämlich dass dieser Kredit, in Wirklichkeit ist es natürlich kein Kredit, sondern den Kredit nimmt die EU auf und gibt das Geld zinsenfrei an die Ukraine weiter. Die Ukraine, das sagen alle, niemand behauptet ernsthaft, dass sie das jemals wieder zurückzahlen werden können. Es ist auch völlig unrealistisch, dass es aus russischen Reparationszahlungen getilgt wird. Also de facto schenkt die EU der Ukraine ein Geld. Und die EU-Staaten müssen natürlich auch die Zinsen dieses Kredits bezahlen. Ja? Gut, das ist die eine technische Seite. Die andere Seite ist, wofür wird es verwendet? Es wird ja nur ein Teil, nämlich 30 Milliarden, ist gewidmet für den Haushalt. Das heißt also, dass die Beamten weiter bezahlt werden können und das Staatswesen noch weiter funktioniert. Wie lange wird man sehen? Das Geld reicht und 60 Milliarden sind aber für Waffenkäufe gewidmet, also auch offiziell deklariert. Und da stellen sich natürlich die Frage, erstens einmal, wie lange will man, dass dieser Krieg noch weitergeht? Ja, also das ist vielleicht jetzt etwas provokant, aber da steht schon die Frage dahinter, wie viele Menschen müssen auf beiden Seiten, muss man ehrlicherweise sagen, sterben, bis jetzt dann einmal genug ist. Der dauert länger, dieser Krieg, als der Erste Weltkrieg. Und das war schon ein grauenvoller Abnutzungskrieg. Das heißt, was sind jetzt überhaupt noch die erreichbaren Ziele? Wann ist jetzt die Zeit, ernsthaft einmal in Friedensverhandlungen einzusteigen? Weil über den Frieden wird sehr wenig gesprochen. Das heißt, ist nicht dieser Anspruch, wo man sagt, na ja, der ursprünglich war. Also es darf kein Zollland hergegeben werden, der ist ja eh nicht mehr haltbar. Das heißt, es ist eine schwierige Frage zu sagen, so und jetzt ist es genug und jetzt arbeiten wir wirklich mit allen Mitteln daran, dass es jetzt einmal beendet wird. Und die zweite Frage, die sich für Österreich speziell stellt, ist eine schon heikle, die wurde ein bisschen so von unserem Bundeskanzler vom Tisch gewischt, nämlich die Frage der Neutralität. wir zahlen als österreichischer Staat jetzt zwar nicht mit, indem wir sagen, wir überweisen jetzt übermorgen 3 Milliarden, damit dann quasi da an die Ukraine weitergereicht wird. Aber dadurch, dass wir Nettozahler in der EU sind, wird es natürlich aus unseren Beiträgen, aus dem EU-Haushalt bezahlt. Das ist jetzt natürlich, wenn man sagt, das Staatswesen soll erhalten bleiben, das ist ja ein wichtiges Ziel, dass da nicht ein Totalzusammenbruch stattfindet jetzt von der Verwaltung. Absolut legitim, auch für humanitäre Zwecke natürlich. Aber bei den Waffenkäufen ist es meinem Dafürhalten nach schon heikel. Denn egal, welches Etikett man da drauf klebt, ja, es wird ja trotzdem indirekt zumindest von Österreich mitgezahlt. Und dieses Thema wurde eigentlich überhaupt nicht angesprochen, beziehungsweise eben mit dem Scheinargument, es handelte sich ja nicht um eine Direktzahlung, dann einfach abgetan. Und dann kommt noch die ethische Frage, hilft man den Menschen jetzt in der Ukraine, den Müttern, die um ihre Söhne bangen oder um ihre Ehemänner oder denen, die an der Front sind und einfach auch nicht mehr können, hilft man denen wirklich, wenn es jetzt wieder um Waffenkäufe geht? Also, oder wäre es nicht besser, die EU würde sich mit dafür einsetzen, dass es endlich ernsthafte Friedensverhandlungen gibt? Und das sind die Dinge, die dahinter stehen und die sollte man nicht ausblenden, sondern die müssen diskutiert werden.
Wobei genau das wahrscheinlich das Schwierige ist, weil EU-Themen werden nicht gern diskutiert, weder von der Politik noch will das Volk darüber diskutieren und letzten Endes auch Bescheid wissen, denke ich. Wir haben ein Land erwähnt, das hier jetzt besonders im Fokus steht, Ungarn und Viktor Orban, der gegen diesen Kredit ist. Er selber hat ganz offensichtlich andere Sorgen auch noch, weil in Kürze in diesem Land gewählt wird und eine noch vor kurzem sicher scheinende Wiederwahl ist jetzt nicht mehr ganz so sicher.
Ja, also wir haben als Libratus ja das Glück, dass wir in Ungarn einen eigenen Korrespondenten haben. Der schreibt jetzt nicht natürlich nur für uns, aber sehr viel für uns und der sich auch über die Hintergründe sehr gut auskennt und der auch regelmäßig berichtet. Und das ist wirklich sehr interessant. Wir haben hier ein Phänomen, das in einer Demokratie jetzt nicht ungewöhnlich ist, dass nach 16 Jahren an der Macht die Leute sagen, naja, jetzt irgendwann einmal braucht es einmal einen Wechsel. Das ist das eine. Und es gibt natürlich auch andere, eine Bevölkerungsgruppe, die sagten, also er ist der Einzige, der Ungarn noch retten kann und der uns vorwärts gebracht hat und der uns die billige Energie sichern kann und der Brüssel die Stirn bietet und die anderen sagen, genau das ist das Problem, weil wir sind jetzt die Outcasts. Und es hat sich hier etwas ereignet in den letzten, gerade in den letzten Monaten und auch Jahren, dass die ungarische Bevölkerung sehr gespalten ist. Also wir kennen das ja auch aus unseren Krisenzeiten. Also das ist wirklich sehr emotionalisiert, auch derzeit, dieser Wahlkampf läuft mit gegenseitigen Vorwürfen, die aber auch in der Bevölkerung sehr aufgegriffen werden. Und das ist etwas, was für Ungarn eigentlich nicht so typisch ist, denn die haben doch eher einen homogenen Eindruck gemacht in der Vergangenheit. Aber hier mischt natürlich auch das Ausland indirekt mit, dass man sagt, also Orban, wenn der weg ist, dann endlich kann die EU wieder einstimmig agieren, weil der Herr Magyar wird dann keine Schwierigkeiten machen und das macht da mit. Also das heißt, der böse Bube quasi muss weg. Also hier ist es eine quasi aufgebläht oder stilisiert zu einer Schicksalsfrage für Europa. Ich halte das für völlig übertrieben und ich glaube, es ist auch sehr vernünftig und gut, wenn die Menschen in Ungarn selber ihre Entscheidung treffen, weil es geht ja um ihr Land und dass sich dann nicht immer alle einmischen und ihnen Senf dazugeben. Und sehr interessant ist, und da wollten wir ein bisschen einen Kontrapunkt setzen, dass also nicht alles schlecht ist, was in den letzten Jahren und unter Orban passiert ist. Manches übrigens ist auch an seiner Politik schon übernommen worden. Wir erinnern uns an die Sicherung der Schengen-Außengrenze. Da profitiert Österreich massiv davon, weil nämlich die illegale Zuwanderung über die Ostgrenze faktisch also nicht mehr vorhanden ist und das werden wir dann sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber da wollten wir bewusst auch eine Stimme aus Ungarn einmal hineinnehmen, der auch einmal auf was Positives hinweist, wie wir überhaupt immer wieder versuchen, auch positive Dinge in den Vordergrund zu rücken. Und das ist ein sehr interessanter Beitrag eines jungen Ungarn namens Tamás Fonai. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und der beschreibt die Situation der deutschsprachigen Minderheit in Ungarn. Und auch historisch diesen Hintergrund wissen vielleicht viele nicht mehr, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg die deutschsprachigen Ungarn, also die sogenannten Schwaben, Donauschwaben, ausgetrieben wurden. Die Potsdamer Konferenz hat gemeint, also Die Deutschsprachigen sollen also quasi das in ihre angestammte Heimat zurück, obwohl es gar nicht mehr ihre Heimat war. Und das hat zu natürlich dramatischen Szenen geführt, auch in Ungarn mit Deportationszügen, einer Zwangsumsiedlung. Bis 1948 eine Viertelmillion Menschen waren betroffen, allein in Ungarn. Und insgesamt 14 Millionen Menschen wurden da aus Osteuropa vertrieben. Wir erinnern uns auch Tschechoslowakei, ja. Und es ist aber ein Teil, über 300.000 Menschen, Deutschsprachige, sind in Ungarn verblieben. Und diese haben in den letzten Jahren sehr viele Rechte bekommen. Es gibt sogar einen eigenen Gedenktag für diese Vertreibung. Es gab eine offizielle Entschuldigung der ungarischen Regierung, auch bei den Nachkommen dieser von der Vertreibung Betroffenen. Und die haben eine ganz starke eigentlich Minderheitenstellung. Und ich denke mal, das gehört auch zum Bild dazu, wenn man sagt, boah, keine Rechtsstaatlichkeit und minderheitenfeindlich. Also ganz so ist es dann auch nicht. Und darum ist immer wichtig, der Blick auch zu richten, wie schaut es denn in der Realität aus und wie empfinden das die Menschen, die in einem Land dann leben.
Sagt Gudula Walterskirchen über die aktuellen Themen, über die aktuelle Ausgabe von Libratus Online. Vor einem Monat sind wir hier zusammengesessen und da hat es im Studio noch ganz frisch nach einem Printprodukt gerochen, direkt aus der Druckerei, die zweite gedruckte Ausgabe von Libratus. Wie geht's mit dem Printprodukt?
Ja, also wir haben jetzt seit diesem Produkt, das ist die Ausgabe 1, also 2026, nicht mehr nur im Abo, sondern man kann es jetzt auch in Verkaufsstellen erwerben. Und ab heute genau liegt es in allen Bahnhofsbuchhandlungen, also die sind ja sehr frequentiert, also die gut sortierten Bahnhofsbuchhandlungen und auch Flughäfen liegt jetzt unser Printprodukt aus. Und das heißt, wenn man nicht warten will oder kein Abo nehmen will, kann man es auch von dort ganz bequem mitnehmen.
Nächste Woche ist Ostern. Es gibt eine Ausgabe natürlich auch rund um Ostern. Machen wir schon eine Vorschau darauf. Was wissen Sie denn schon, was dort reinkommen wird?
Ja, wir haben uns da bemüht, bei unserer Osternummer mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und sind da sehr philosophisch, auch psychologisch und theologisch unterwegs. Also ein bisschen die aktuelle Politik zurückgenommen, um aber auch vielleicht eine kleine Atempause von den Katastrophen dieser Welt und Krisen dieser Welt zu geben und einmal ein bisschen auch zur Besinnung zu kommen. Und da haben wir ganz spannende Gastautoren in dieser Nummer. Einer ist Erwin Bader, ist Theologe und Philosoph vor allem. Und der beschäftigt sich mit dem Thema Geist und Gott. Also da könnte man jetzt wahrscheinlich eine ganze Bibliothek füllen mit diesem Thema. Aber er versucht in einem Kommentar wirklich das zu fokussieren mit ganz zentralen Fragen. Nämlich der moderne Mensch, wir haben vorher schon die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz angesprochen, glaubt, er ist ein super Mensch mit super Fähigkeiten und kann auch super Fähigkeiten noch dazu nehmen über die Technik. Aber die Frage ist immer, auch verdankt er das, was er an Fähigkeiten hat, sich selbst? Ja? Oder kann der Mensch alles wollen, was er will? Also das ist ja auch eine sehr interessante Frage, die ein weites Feld aufmacht. Ja? Oder auch jetzt, wenn man auch wirklich diese schrecklichen Dinge, die passieren in der ganzen Welt oder auch in seinem Umfeld, kann der Mensch selbst, wenn er etwas Gutes anstrebt, das aus sich heraus erreichen? Oder braucht er dann auch nicht auch noch etwas, was ihm dazugegeben wird? Also hier bewegen wir uns in den ganz, ganz zentralen Dingen, die den Menschen eigentlich ausmachen, die ihn zu dem machen, was er ist und die auch was mit seinem Willen zu tun haben und auch mit der Demut, die oft heutzutage fehlt. Also hier hat man sicher eine Menge zum Nachdenken und zum Reflektieren und vielleicht führt das auch dazu, dass man mal das ein oder andere gute Buch, zum Beispiel das Neue Testament, zur Hand nimmt und sich überlegt, woher kommen denn eigentlich meine Kräfte und warum bin ich so geschaffen, wie ich bin?
Sagt Gudula Walterskirchen. Stichwort Vertrauen. Da gibt es auch eine interessante Paarung in der kommenden Ausgabe.
Ja, also wir haben ja immer wieder jetzt die Meldungen, ich rede jetzt mal von Österreich, dass das Vertrauen in die Institutionen schwindet, dass zum Beispiel nur mehr etwas mehr als ein Drittel der Österreicher Vertrauen in die Politik und politische Persönlichkeiten und Institutionen hat und das ist wirklich nicht sehr viel. Und die Frage, die darüber hinausgeht, und da sind wir jetzt wieder in der Theologie und in der Philosophie vor allem, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Vertrauen? Ja, Und hier gibt es sehr, habe ich mich ein bisschen umgehört, sehr interessante Zugänge. Vielleicht kennen Sie viele der Hörer, die gerade jetzt emeritierte Professorin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz hat sich sehr mit diesem Thema beschäftigt. Oder auch der deutsche Theologe und Universitätsprofessor Sebastian Ostrich. Und die haben sich Gedanken gemacht über die Frage, Vertrauen nicht als naives Vertrauen, sondern dass Vertrauen eigentlich ein Wagnis ist. Wenn man zum Beispiel denkt, man bei der Eheschließung, ja, man vertraut einem anderen, seinem Partner so sehr, dass man ihm quasi sein ganzes Leben anvertraut und ihm vertraut auch, dass er bis zum Lebensende einen begleitet, ehrt, nicht betrügt, hilft. Also auch das Vertrauen eines Kindes in die Eltern, ja. Also Vertrauen ist eigentlich ein Wagnis, ist ihre These, ja. Und Sebastian Ostrich hat sich sehr stark auseinandergesetzt mit dem Themenbereich Vertrauen als Tugend. Also hier kommen wir auch wieder in diese Bereiche des auch theologischen, aber auch psychologischen, das eben, das spricht er auch an in seinem Wortmann, das war ein sehr gutes Referat, das er da auch gehalten hat. Was macht eigentlich das Vertrauen aus? Woran mangelt es, dass es so immer weniger Vertrauen gibt? Und wo sind die Ressourcen für das Vertrauen? Also auch das wird einen weiten Bogen aufspannen und vielleicht auch animieren, das eine oder andere gute Buch dazu zur Hand zu nehmen.
Spannende Themen in der kommenden Ausgabe des Libratus Magazins. Ein Stichwort habe ich noch auf meinem Zettel: Nahtoderfahrungen.
Ja, also das ist ja auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sich schon damit auseinandergesetzt hat. Das menschliche Sterben und der menschliche Tod beschäftigt uns natürlich massiv. Und gerade Ostern ist ein guter Termin, über dieses Sterben nachzudenken. Es wird da wieder mal ins Bewusstsein gerufen, was bedeutet das eigentlich für den Menschen? Nicht nur jetzt für die Zeit danach, ja, mit der Auferstehung, sondern was bedeutet es auch konkret für das Leben davor und was ist der Sterbeprozess? Ja? Dieser Übergang quasi in die andere Welt. Und hier gibt es ja eine Fülle an Literatur und wir haben da versucht, ein bisschen einen Überblick zu geben, was sagt eigentlich die Wissenschaft über die Nahtoderfahrungen? Also nicht nur Einzelbeschreibungen, Erlebnisberichte, sondern auch wirklich, es gibt sehr viel wissenschaftliche Evidenz mittlerweile dafür. Und das ist hochspannend, zum Beispiel, um nur eine Zahl herauszugreifen, dass fast alle Menschen, die befragt wurden, zum Beispiel nach Herzstillstand, gibt es eine sehr spannende Studie, haben irgendwas erlebt in dieser Phase, bevor sie wieder zurückgeholt wurden ins Leben. Und viele haben eben diese berühmten Lichterfahrungen berichtet und über dieses Eingehülltsein und über diesen Tunnel, wo dann das Licht am Ende ist. Aber es gibt auch einen erheblichen Prozentsatz und in dieser Studie waren es doch 40%, die über schreckliche oder bedrückende Erfahrungen berichtet haben, unterschiedlichster Art. Und also das auf sich selbst geworfen sein. Also verschiedene Dinge haben die da berichtet. Ich will jetzt nicht alles verraten. Hochspannend und wie gesagt, also nicht nur abzutun, als naja gut, ich meine, da haben halt ein paar irgendwie, ich weiß nicht, eine Art Rauschzustand irgendwas erlebt, sondern eben diese wissenschaftliche Auseinandersetzung damit und das ist durchaus interessant.
Danke, Gudula Walterskirchen, für die Informationen und auch schon für die Vorausschau auf die kommende Ausgabe von Libratus Online. Danke für den Besuch.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Von dieser Stelle dürfen wir jetzt schon einmal gesegnete Ostern wünschen. In einem Monat gibt es hier wieder die nächste Ausgabe von Libratus On Air. Alle Informationen zum digitalen Wochenmagazin Libratus Online finden Sie auf unserer Website. Wir verlinken auf die Website von Libratus Online, wo Sie auch die aktuelle Printausgabe kaufen können. Auf Wiederhören.